von Menschen und UFOs. Ein GEP Insider Audiocast.
Für uns ist erstmal das UFO, die mitgeteilte Wahrnehmung eines Zeugen, der an uns herantritt und seine Sichtung über einen für ihn nicht erklärbaren Flugkörper am Himmel meldet.
Das ist spannend.
Die GEP, das ist die Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens und es ist die größte als gemeinnützig anerkannte wissenschaftliche Vereinigung in Deutschland, die sich hauptsächlich mit der Erforschung des UFO-Phänomens beschäftigt.
Das Thema als Thema ist interessant, auch deswegen, weil es sehr vielfältig ist. Es ist ja ein Thema, das sich wie kaum eine andere Forschungsdisziplin in einer immensen Weise interdisziplinär darstellt.
Von Menschen und UFOs.
Schönen guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Hier wieder ein neuer Podcast zum großen Thema UFOs. Und diesmal auch mit dem Thema Präastronautik. Vor einiger Zeit, das war glaube ich im September, Anfang Oktober, war die Jahrestagung der DeGUFO, die auch gekoppelt war mit einer Mitgliederversammlung. Also die machen das so ähnlich, wie es jetzt auch zum späteren Zeitpunkt, nämlich im November, die GEP gemacht hat. Es wird eine Mitgliederversammlung einberufen und danach gibt es einen längeren Tagungsteil. Unser Kollege André war nun bei dieser Tagung zugegen und wird uns dazu etwas erzählen können. Aber zunächst möchte ich noch meine restlichen und anderen Teilnehmer dieser Runde begrüßen, nämlich Günther und André. Günther, sag mal guten Tag.
Guten Tag.
Das hast du gut gemacht. Vielen Dank. André, ich darf dir gleich das Wort überreichen, die Zuhörer und Zuhörerinnen zu begrüßen und etwas zur Tagung zu erzählen.
Ja, moin moin. Die Tagung fand Anfang Oktober statt, so ziemlich genau einen Monat vor der GEP-Tagung in Leverkusen. Und es gab natürlich, wie immer es so ist, also eine erste Vereinssitzung, die nicht öffentliche Teil quasi, bei dem der Vorstand gewählt wurde und ähnliche Internas diskutiert wurden. Bei dem war ich nicht dabei, denn ich bin kein DeGUFO-Mitglied. Was ich sagen kann ist, das hat sich aufgrund doch unerwarteter Ereignisse hat sich der öffentliche Teil um eine Stunde nach hinten verschoben, bevor es losging. Und zwar kam es wohl zu einem unerwarteten Kampfabstimmung um den Vorstand der DeGUFO, der auch tatsächlich ein Wechsel wurde dort vollzogen. Der neue erste Vorsitzende ist jetzt Marius Kettmann und der zweite ist Christian Tschech, der ja auch im Vorstand der GEP ist, als zweiter Beisitzer. Das war, glaube ich, sehr diskussionsreich und doch unerwartet für so ziemlich alle Teilnehmer vor Ort.
Wenn wir schon bei dem Thema sind, du hast es ja eben angesprochen, es hat bei der DeGUFO organisatorische Änderungen gegeben. Es gibt einen neuen ersten Vorsitzenden, es gibt einen neuen zweiten Vorsitzenden. Es ist wohl auch so, dass es auch, ich glaube, der Kassenwart ist, glaube ich, der gleiche geblieben. Mhm. Und Alexander Knörr, der so vorher erster Vorsitzender war, betreibt aber, soweit ich das verstanden habe, die Bibliothek, die Generationenbibliothek der DeGUFO weiter. Also dieses Thema bleibt weiter bei ihm. Also
ganz genau.
DeGUFO-Archiv.
Genau, also Alexander Knörr ist dann eben geschieden als erster Vorsitzender, war aber glaube ich nicht so ganz freiwillig, das war durchaus mit Kampfabstimmung, ist jetzt Ehrenvorsitzender und Zuständiger für diese DeGUFO, für das DeGUFO-Archiv und es ist ja auch ein Projekt, das er ins Leben gerufen hat und das ihm, glaube ich, auch sehr am Herzen liegt und deswegen ist es, denke ich, auch wichtig, dass er da weiter dran arbeiten und werkeln kann.
Also hier ist auf jeden Fall die Kontinuität gewährleistet.
Ja.
Die Frage wäre ja nun, mal unabhängig davon, aus welchen Gründen sich die DeGUFO und Mitglieder zu diesem Schritt entschlossen haben, was wir auch gar nicht wissen können. Die Frage wäre ja, was bedeutet das jetzt eigentlich für die zukünftige Arbeit mit GEP, mit DeGUFO, vielleicht sogar mit MUF und CES, das wissen wir noch nicht. Würden wir jetzt erwarten?
Das ist eine gute Frage. Also von der persönlichen Einschätzung, Ich denke, wir haben jetzt eine vereinstechnische Überschneidung, dadurch, dass eben Christian als Vorstandsmitglied der GWP jetzt auch zweiter Vorsitzender der GUFO ist. Das ist natürlich eine personelle Überschneidung, die ins Auge sticht.
Darf ich da kurz vielleicht fragen? Christian war ja, ist Beisitzer in der GEP, war auch schon Beisitzer im Vorstand der DGUFO. Jetzt durch das Amt des zweiten Vorsitzenden, würdest du da das tatsächlich so als größere, einschneidendere Veränderung sehen?
Nein, wahrscheinlich nicht. Es wird vielleicht eher noch dazu führen, dass diese gemeinsamen Projekte dann ja quasi in einer Hand bleiben oder liegen. Mhm. Ne? Ich denke, das wird es nicht sein. Ich glaube, wo die Neuausrichtung sein wird oder eine andere Fokussierung, wird vielleicht in der öffentlichen Darstellung der DGUFO liegen. Ich habe schon den Eindruck, dass es so immer so ein Widerstreit ist zwischen so popularisierenden Kräften, die sagen, okay, die möchten eine größere mediale Darstellung des Ganzen und sehr viel Wert auf diese Öffentlichkeitsarbeit legen. Und ich glaube, Alex gehörte durchaus dazu, der sagte, okay, das kann man durchaus, man kann mehr im Mittelpunkt der gesellschaftlichen Debatte stehen. Mhm. Und ich glaube, dass der neue Vereinsvorstand doch eher einen anderen Weg wählen wird und eher sagt, okay, Medienpräsenz da, wo es angebracht ist, ja, aber eigentlich konzentrieren wir uns mehr auf den Kern unserer Arbeit oder legen einen anderen Fokus darauf. Ne? Also ich will das jetzt gar nicht werten. Ich denke, dass es einfach verschiedene Ansichten dazu sind, wie man mit der Öffentlichkeit umgeht. Mhm. Und ich glaube, das ist einer der wesentlichen Punkte.
Also mein Eindruck. Was für uns ganz wichtig wäre, die Zusammenarbeit, die wir jetzt vor einigen Jahren beschlossen und in Kraft gesetzt haben und auch durchführen, das bleibt davon unberührt erstmal.
Das nehme ich ganz stark an. Mhm. Ich könnte also vielleicht eher in Richtung weiterer Annäherung, sofern man das annehmen kann oder sofern das möglich ist, denke ich schon, dass man da noch mehr den Schulterschluss sucht.
Das klingt schon mal ganz gut, denke ich. Und wir werden einfach mal sehen, was die Zukunft so an der Stelle bringt. Die Frage wäre ja noch, wir haben jetzt ja darüber gesprochen, was das Ergebnis der Mitgliederversammlung war, aber es gab ja auch im Anschluss an die Mitgliederversammlung ja auch noch eine Tagung mit einigen Vorträgen und da denke ich mal, hast du jetzt die Möglichkeit, ja auch weil du eben da warst, auch uns zu erzählen, welche Themen dort besprochen wurden.
Ja, also es gab eben dieses öffentliche Programm und ich war eingeladen als Redner und sollte über das GEP-Projekt Gott UFO erzählen und auch über eine mögliche Verbindung mit der DGUFO. Also dem Projekt Gott UFO, das ich ja initiiert hatte, ging es ja darum, dass wir unsere Gott UFO-Fälle qualitativ untereinander vergleichen, untersuchen und versuchen daraus neue Erkenntnisse zu gewinnen.
Ja. Und das Projekt Gott UFO stellen wir auch noch im Podcast über die GEP-Mitgliederversammlung, GEP-Tagung ja nochmal kurz vor, so dass wir das jetzt hier nicht nochmal wiederholen müssen, sondern vielleicht gehen wir einfach darauf ein, auf die Verbindung zu der GUFO.
Genau, also ich habe eben dieses Projekt einfach da noch einmal rekapituliert, habe ein bisschen den Werdegang geschildert und dann natürlich wurde der Wunsch auch geäußert von vielen Mitgliedern, wie auch vom neuen Vorstand, dass man die Daten der GUFO ja mit einbeziehen könnte. Und tatsächlich muss ich sagen, waren das Ideen, die ich auch damals hatte, als ich dieses Projekt irgendwie mir in den Sinn kam. Dass man langfristig gesehen, und es ist wirklich langfristig gesehen, natürlich auch andere Datensätze mit einarbeiten kann. Mhm. Was vielleicht bei DGUFO schwierig sein könnte, im Gegensatz zur GEP, wo jetzt irgendwie seit 42 Jahren alles in einer Hand liegt und alle Daten gleichmäßig archiviert sind, ist dies bei der DGUFO nicht der Fall. Die DGUFO ist wesentlich jünger, 25 Jahre, glaube ich jetzt. Und da sind wohl nicht mehr alle Daten so eins zu eins vorhanden und auch nicht so minutiös archiviert worden, wie das vielleicht in der GP aktuell der Fall ist.
Aber die Frage ist natürlich auch, die DGUFO hat ja wahrscheinlich eine andere Forschungsthematik oder eine andere Umsetzung der Forschungsthematik, als es die GP hat. Inwiefern sind eigentlich die Fälle zwischen DGUFO und GEP, die mit dem gleichen Prädikat, nämlich Good UFO oder Problematik UFO oder ähnliches gekennzeichnet sind, inwieweit sind diese Fälle tatsächlich auch vergleichbar?
Das ist eine sehr interessante Frage und ich denke, die kann man erst beantworten, wenn man das Aktenmaterial, das Datenmaterial, das vorliegt, überhaupt zu Gesicht bekommt.
Weißt du denn, verwenden die dann durchgehend auch dieselben Klassifikationssysteme oder scheitert es im Grunde genommen schon dadurch, dass man wahrscheinlich alle Fälle nochmal angucken muss, um erstmal die Kategorien gleichzuschalten?
Also tatsächlich weiß ich nicht, wie es historisch bei denen ist, also ob es schon immer diese Gleichförmigkeit gab.
Ja.
Das dürfte ja im Zuge der Umstrukturierung der GUFU vor wenigen Jahren, gab es ja da ja auch eine gewisse Angleichung. Das heißt, inzwischen ist es ja durchaus vergleichbar, zumindest was die Nomenklatur angeht. Wie das in den Anfängen war, das kann ich nicht genau sagen. Und ältere DGUFU-Mitglieder, die noch die Anfallzeit miterlebt haben, äußerten sich da auch mir gegenüber dahingehend, dass man da erstmal gucken müsste, wie das überhaupt zu sehen und zu bewerten ist. Das heißt, diese Frage wäre dann durchaus eine schwierige und die man noch umfangreich angehen müsste, wenn man diese Daten mit einbeziehen möchte oder zumindest einen Teil. Das kann ja auch sein, dass man sagt, okay, man muss irgendwo einen Schnitt machen.
Ich denke, darauf wird es hinauslaufen. Ja. Ne? Also gerade wenn man, wenn das nicht immer alles in einer Hand gewesen ist, selbst wenn das erst 20 Jahre zurückliegt mit den Anfängen, ist das halt... Also ich kann mir vorstellen, dass das schwierig ist und dass man dann da irgendwo einen Schnitt ziehen muss.
Ich hatte jetzt aus deiner Darstellung mitgenommen, dass so die Beurteilung der GUFU-Kollegen und auch des Publikums ja eher positiv war und gesagt, ja, ist eine gute Sache. Meinst du, dass es da auch mittelfristig auch zu einer Zusammenarbeit kommt, dass man sagt, wir nehmen mal die GUFU-Fälle damit rein?
Das wäre ja eigentlich das Ziel. Ich denke, das ist von beiden Seiten erwünscht. Und das würde ich mir schon erwünschen, dass wir das hinbekommen, dass wir da, ob das jetzt ein eigenständiges Projekt der DGUFU wird, ne, oder ob man da tatsächlich eine Überschneidung hat, personelle, was die Untersuchung angeht, das müsste sich dann zeigen, wenn es soweit ist. Wir haben ja erstmal unsere eigene Fortsetzung in der GEP.
Man müsste auch bei der DGUFU auch jemanden finden, der dann auch willens ist, auch die Arbeit zu machen.
Ganz genau.
Und da konkret zu beteiligen. Ja. Ja, aber zum Beispiel auch darüber hinaus noch Kollegen, die... an diesem Projekt mitarbeiten wollen. Also, dass man das auch ein bisschen auf breitere Grundlagen stellt und auch mehr Schultern verteilt, das wäre, glaube ich, auch ganz schön.
Ja, aber ich denke, das muss man dann angehen, wenn es soweit ist. Ich glaube, es ist noch zu verfrüht, da zu viele konkrete Gedanken reinzusetzen.
Auf jeden Fall finde ich es gut, dass wir da ein sehr konkretes Projekt haben, was man zwischen GEP und der GUFU gemeinsam auch mal weiter fortschreiben und forttreiben kann. Was immerhin zeigt, dass wir dann in den nächsten 1-2 Jahren ja durchaus auch Gemeinsamkeiten dann auch ausleben können. Das ist ja auch eine ganz schöne Sache. Also man sieht ja schon her, wir haben wirklich mal gemeinsam was auf die Beine gestellt.
Das stimmt. Und man kann ja auch immer voneinander lernen. Ne? Also allein durch solche, es sind ja auch interne Einblicke, die man so gesehen in die Arbeitsweise bekommt. Und das ist ja auch immer ein Moment, in dem man voneinander lernen kann. Ne? Finde ich durchaus spannend und auch wichtig.
Gut, also das heißt, das warten wir erstmal ab. Genau. Ich nehme mal an, wir werden vielleicht mal auf die DGUFU zugehen im nächsten Jahr und dann nochmal das Thema nochmal aufbringen. Und dann werden wir schauen, wie sich das entwickeln wird.
Genau.
Was gab es denn noch an Vorträgen?
Genau, es ging weiter mit Roland Horn, der ja schon viele Jahre nicht mehr öffentlich aufgetreten ist. Das erste Mal seit langem einen öffentlichen Vortrag hatte. Und er hat über sein neues Buch referiert, in dem er sich mit den Thesen von John Keel und Jacques Vallée auseinandersetzt. Und im Endeffekt hat er quasi, also John Keels Bücher sind ja in Deutschland eigentlich bis auf
eines
erschienen.
Also Mothman Prophecies ist auf Deutsch erschienen.
Tatsächlich?
Das gibt es auf Deutsch.
Ja, das hat, glaube ich, auch einen Zusammenhang mit dem Film.
Mit dem Film, ja.
Zu dem Film. Also ich habe die Version auf Deutsch selbst. Also
das wusste ich gar nicht. Spannend.
Insofern, das gibt es. Aber sonst ist ja John Keel eigentlich so außerhalb des englischsprachigen Raums ja wenig bekannt.
Genau, obwohl er da ja eigentlich eine sehr, sehr wichtige Rolle einnimmt innerhalb der UFO-Forschung. Und es war
aber eine sehr eigene Rolle.
Eine sehr eigene Rolle, ganz klar. Da er sich ja in seinen Thesen, ähnlich wie Jacques Vallée, von diesem allzu objektzentrierten UFO-Begriff ein bisschen entfernt und da doch eine sehr metaphysische Perspektive einnimmt, also so interdimensional, teilweise mit Anlehnungen, für mich persönlich, die so ein bisschen an Carl Gustav Jung erinnern.
Mhm. Nur ich glaube, ganz wichtig ist, dass beide, sowohl Vallée als auch Keel, so diese Diskussionsebene dafür oder dagegen, Außerirdische, keine Außerirdischen, also so in diesem ganz platten Sinne, beide verlassen diese Ebene und siedeln das UFO-Phänomen in einem ganz anderen Bereich an. Also Jacques Vallée eher so im symbolischen Bereich. Also zum Beispiel die Frage, was bedeutet denn diese ganze Symbolik, die da stattfindet. Und Kiel mehr in diesem ja fast schon metaphysischen Bereich. Mhm. Auf jeden Fall haben, glaube ich, beide sehr eigenständige Positionen.
Das bestimmt. Also meine Sichtweise auf die beiden ist ja, ich finde, was sie sehr richtig machen, ist, sie ziehen Motive aus Folklore und Ähnliches heran. Und tatsächlich kann man solche Motivüberschneidungen erkennen, auch zur modernen UFO-Forschung, auch zu anderen anomalistischen Themen, so wie Charles Fort ja auch da eins tat. Wo ich nicht mehr mitgehen kann, ist nämlich bei der Theoriebildung, in beiden Fällen. Und ich finde es eigentlich schade, dass es immer darauf hinauslaufen muss, dass jeder so seine reduktionistische, alles erklärende Theorie dazu haben muss, die dann nämlich immer diesen Boden des Diskutierbaren auch irgendwo verlässt. Also sich dann sehr in so einen nicht mehr falsifizierbaren, metaphysischen Glaubensbereich abspielt, der sehr konstruiert wirkt.
Frage, wie sieht denn Roland Horn das? Was war denn sein Tenor?
Ich hatte schon den Eindruck, dass Roland sehr relativ angetan ist von den Thesen, durchaus aber auch in der Lage ist, da zu differenzieren und das jetzt nicht als Universallösung präsentiert, aber durchaus als interessanten Denkansatz eigentlich sieht. Und in seinem aktuellen Buch das ja auch diese Thesen und Modelle rekapituliert und nochmal mit eigenen Worten dargestellt hat.
Hast du es gelesen, das Buch?
Nee, tatsächlich noch nicht. Aber auf meine Liste genommen. Einfach ausgrund der Tatsache, dass man auch so wenig von Kiel im deutschsprachigen Raum bekommt.
Stein der Weisen, ne?
Ja, genau.
Also auf meiner Liste ist es auch. Ja.
Wie das immer so ist, ne?
Also auf jeden Fall, glaube ich, ist die Lektüre von Rolands Buch empfehlenswert, wenn man von beiden Forschern noch nicht allzu viel weiß, wenn man sich in deren Denkgebäude, ich würde mal sagen, einarbeiten will, also wenn man sich mal anschauen will, was waren so deren Kerngedanken, ist das Buch sicherlich auf jeden Fall empfehlenswert.
Das denke ich auch. Wobei von Vallée sind ja immerhin 3 Bücher auf Deutsch erschienen, mhm. ne? Wobei das ja auch nur ein kleiner Ausschnitt seiner Tätigkeit ist im Grunde genommen. Ne?
Wie viel hat er im Verhältnis so geschrieben, weißt du das?
Ich habe jetzt keine totale Zahl, aber er hat da durchaus auch viele, viele Aussätze natürlich, also er hat eine viel größere Reihe an Publikationen als das, was wir im deutschsprachigen Raum kennen.
Also er hat seit den 60er Jahren ja diverse Bücher veröffentlicht und ich meine, also es ist nur ein kleiner Teil in Deutsch überhaupt
3 erhältlich, Stück.
Nur 3 Stück.
Und das ist aber auch eine Trilogie, ne?
Ja genau, das sind aber auch eher die neueren Bücher, so quasi 90er Jahren,
ja.
Wohingegen die ganzen Sachen, die sozusagen diese Frühwerke aus den 60ern sind da gar nicht drin.
Nee, also das ist schon, also.
Und insbesondere Vallées Theoriegebäude, nämlich wo er so ein bisschen erläutert, dass es ihm weniger um das geht, was das UFO-Phänomen vordergründig ist, sondern dass er sich mehr für die symbolische Bedeutung des UFO-Phänomens interessiert, das kommt eigentlich in Deutsch fast gar nicht raus.
Nee, also das Spannende ist natürlich, dass Vallée und Kiel einen deutschen, recht populären Vertreter hatten, der einen ähnlichen Ansatz verfolgt, ne? Diese Mimikry-Hypothese. von Johannes Fieback, von der ich inhaltlich auch nicht viel halte, da sie ja doch eigentlich mehr so Zirkelschlüsse produziert und als...
Nicht wirklich falsifizierbar, ne?
Überhaupt nicht, also gar nicht. Ne? Also im Endeffekt wird damit alles zur Willkür. Also die Mimikry-Hypothese besagt ja, dass Außerirdische sich in ihrem Aussehen immer dem soziokulturellen Stand der Kultur, der Personen auch anpassen, die sie beobachten. Ne, das heißt, einem stark religiösen Mensch erscheint eine Marienerscheinung, ist in Wirklichkeit die außerirdische Intelligenz dahinter. Ein technikaffiner Mensch sieht eben ein Raumschiff und so weiter und so fort. Und so kriegt jede Person individuell nach soziokultureller Zugehörigkeit das zu sehen, was er erwartet zu sehen, während dahinter sich die wahre Alien-Intelligenz verbirgt. Das ist dann öffnet natürlich für Willkür, Tor und also alles. Ne?
Aber das ist jetzt nicht das, was Roland in seinem Vortrag dargestellt hat?
Nein, überhaupt nicht. War, also ja. Auf Fieback ist er gar nicht eingegangen. Also er hat wirklich nur die Sichtweisen von Vallée und von John Keel dargestellt. Das hat er sehr gut gemacht, wie ich finde.
Und dann würden wir sagen, das Buch von Roland empfehlen wir.
Zumindest, wenn es dem Vortrag entspricht, durchaus empfehenswert.
Genau, also das ist, wenn man sich für beide Forscher interessiert, noch nicht allzu viel von denen gelesen hat oder nicht lesen konnte, weil es in Deutsch gar nicht gibt, dann ist das sicherlich eine sinnvolle Lektüre, um da sein Wissen weiter auszubauen.
Das denke ich auch, ja.
Vielleicht an der Stelle nochmal darauf hinweisen, der Vollständigkeit halber, weil ich das so ein bisschen als Triumvirat tatsächlich sehe. Da wäre Charles Fort noch zu erwähnen, von dem es eine sehr gute Biografie von Ulrich Margin gibt.
Stimmt allerdings.
Die möchte ich an der Stelle nicht unerwähnt lassen.
Der Ritt auf dem Kometen.
Richtig. Und die Bücher von Charles Fort
sind alle erhältlich.
2001, ne?
Genau. Verlag 2001. Da, wo auch Vallées Werke erschienen sind.
Genau.
Ganz genau. Genau, und nach Roland ging es noch weiter mit Marius Kettmann, jetzt erster Vorsitzender der GUFU, vorher zweiter Vorsitzender der GUFU, der über das Unglück am Dyatlov-Pass in Russland berichtete, oder in der ehemaligen Sowjetunion, wo in den 50er Jahren eine Reihe von Studenten, die dort eine Wanderexkursion machten, ums Leben gekommen ist. Also ist ein ganz spannender Fall, der jetzt wohl auch populär geworden ist durch einen Film, der erschienen ist, einen Spielfilm, der das Ganze auf so eine Horrorebene bringt. Also ganz kurz zusammengefasst geht es darum, dass eine Gruppe von Wanderern aufbrach zu einer Tour mit einem Wanderführer und man später nur die Zelte von denen fand, die an der Seite aufgeschlitzt waren, und in Abstand von mehreren hundert Metern fand man die Leichen der Beteiligten. Und diese sind so in der, ich sag mal, im modernen Mythos mit ganz vielen fantastischen Eigenschaften ausgeschmückt, ne? Also dann heißt es plötzlich, einem der Opfer fehlten Zunge und Augen, wären da präzise entfernt worden, dann ist von radioaktiven Strahlen die Rede und eine Tagebucheintragung, die auf den Yeti verweist, und aber eine Wandergruppe in der Nähe, die ein UFO gesehen hat, also so wird das dann alles irgendwie so in diesen ins grenzwissenschaftliche...
Das wäre genau jetzt nämlich meine Frage gewesen, wo gibt es denn den Bezug zum UFO-Phänomen? Also es ist durchaus so, dass das mit sozusagen diese präzisen anatomischen Entfernungen dort zu den Pi-Verstümmelungen analog sind und auch es auch Sichtungen gegeben haben soll.
Genau, also wobei Marius ging es darum, vor allem zu gucken, wie sich die Legendenbildung eigentlich entwickelt. Das heißt, die ursprünglichen tatsächlichen Umstände, wie sehr decken die sich mit dieser Legendenbildung? Mhm. Und da lassen sich ein Großteil dieser vermeintlichen Rätsel aufklären. Zum Beispiel diese Leiche, die sie gefunden haben, wo Zunge und Augen entfernt waren, die lag mit dem Gesicht in einen Fluss. Also die ist wohl von einem Pass gestürzt und lag dann mit dem Kopf voran in einem Fluss. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass irgendwelche Fische schlicht einfach diese Weichteile zuerst weggefressen haben. Ne? Eigentlich eine relativ logische Schlussfolgerung, da brauchen wir keine Rätsel für. Diese leichte radioaktive Strahlung, die sie, soweit ich weiß, nicht an allen, sondern nur an wenigen Leichen gefunden haben, können darauf hinweisen, dass es da zu irgendwelchen Schmuggelaktivitäten kam von radioaktivem Material. KGB vielleicht noch seine Rolle spielte. Das ist alles noch sehr spekulativ. Und so ganz allgemein ging es darum, also wir wissen nach wie vor nicht, was da genau passiert ist, warum diese Menschen aus dem Zelt scheinbar geflüchtet sind, warum sie nicht aus dem Ausgang gegangen sind, sondern die Seite aufschlitzten. Ein Teil hat sich auf einen Baum verkrochen scheinbar, ist dann darunter verendet, die sind teilweise nackt gewesen, also unbekleidet, sie müssen also sehr abrupt geflohen sein. Marius ging es einfach darum, dass man trotzdem, es ist noch rätselhaft, dieser Fall. Als eine Möglichkeit steht diese Bergkrankheit im Raum, also sprich, dass aufgrund Sauerstoffmangels und so weiter und so fort Halluzinationen auftraten, daraus eine Massenhalluzination wurde und dann eine Panik ausbrach, eine diffuse Panik, die dazu führte, dass sie eben nackt aus dem Zelt rannten und dann einfach erfroren sind. Das war einfach scheiße kalt. Es gab dann im Anschluss noch diese Podiumsdiskussion, wo gerade dieser Fall sehr angeregt in diese oder jene Richtung diskutiert wurde. Also einige Teilnehmer malten sich dann Szenarien aus von UFOs, die Energiegitter setzten, sodass die Leute nicht mehr zu ihren Zelt zurück konnten. Und
woraus wurde das gespeist, diese Spekulation da in dem Moment? Oder kam das aus einem luftleeren Raum? Oder?
Ja. Ja. Hm. Ja.
Okay. Das ist nämlich schon irgendwie...
Ja.
Ja, okay.
Ne? Während eben aber auch diese kritische Position oder diese Halluzinationsposition lebhaft diskutiert wurde und auch einiges für sich hat, sicherlich. Denn so eine diffusen Angstzustände können natürlich so ein scheinbar irrationales Verhalten. Also ich meine, das waren ja keine unerfahrenen Urlauber aus dem Westen, sondern das waren Menschen, die kannten die Region, die wussten, wie kalt das da wird. Warum rennen die nackt nachts in den Wald rein? Das kann man natürlich mit einer diffusen Angst-Panik-Störung, die entstehen kann und die auch eine Massenpanik verursachen kann, durchaus sicherlich erklären. Aber die Fragen sind ungeklärt.
Zumal es ja aus anderen Regionen ja keine Vergleichsfälle dazu gibt.
Richtig.
Also wir kennen ja, glaube ich, aus dem Himalaya keinen Fall, wo Leute irgendwie nackt aus dem Zelt rennen und dann irgendwie dort erfrieren und dann auch gefunden werden, sondern das scheint ja doch ein sehr spezifisches Ereignis gewesen zu sein, was da passiert ist und dessen Ursache wir aber anscheinend auch nicht kennen.
Ganz genau. Also ich denke, da ist für Spekulation natürlich viel Raum da, aber viele von den angeblichen Mysterien, die in der Literatur auftauchen, das konnte Marius sehr gut aufzeigen, fußen eher auf modernen Legenden oder lassen sich aufgrund der Umstände erklären.
Was ist mit dem UFO-Bezug, also über diesen Verstümmelungsparameter, sagtest du gerade schon was, konnte man eruieren, ob es wirklich eine UFO-Sichtung oder irgendwie was...
Also es scheint wohl eine Wandergruppe, die in einigen Kilometer Entfernung war, irgendwas im Himmel gesehen zu haben. Punkt.
Und da wird dann...
Genau. Okay. Der Rest wird gestrickt. Das ist genauso wie ein Tagebucheintrag bei den Beteiligten, der wohl darauf hinweist, jetzt glauben wir auch an den Yeti. Heißt wohl ein Tagebucheintrag. Mhm. Ohne jegliche weitere Ausführung. Das heißt, es kann natürlich ein Gag gewesen sein oder. Darauf spinnen natürlich dann einige eben eine reale Yeti-Sichtung oder dieser Spielfilm das gemacht hat. Ich glaube, da ist es ein Yeti-artiges Monster, das dann die Wanderer umbringt.
Aber das, was jetzt interessant war an dem Vortrag, war ja die Idee, wir nehmen ein in sich mysteriöses Geschehen, das sogar in der Zeit, wo passiert ist, und schauen uns dann an, wie dort Legendenbildung einsetzt.
Ganz genau.
Und das ist ein Prozess, der anscheinend ja wohl auch so auf das UFO-Phänomen übertragbar ist.
Denke ich, in einigen, also gerade in historischen Fällen ist es so, ne? Also wo einfach dann im Nachhinein einzelne Parameter einen noch mysteriöseren Anstrich bekommen und entweder unter also Weglassung bestimmter Eigenschaften, wie zum Beispiel, dass die Person im Kopf über im Wasser lag. Hätte man das gewusst, wäre es nicht so rätselhaft wie die reine Behauptung oder die reine Aussage, eine Leiche wurde gefunden ohne Zunge und Augen und und natürlich auch Hinzudichtungen, die stattfinden.
Roswell ist doch auch ein schönes Beispiel eigentlich im Grunde genommen dafür, wo man das sehr gut mitverfolgen kann.
Das stimmt.
Dass es am Anfang kein Aufsehen erregt hat, kaum Aufsehen erregt hat, beziehungsweise nach dieser Pressemitteilung dann auch schnell wieder abebbte. Bis dahin, dass es eben anfangs auch überhaupt keine Außerirdischen gegeben hat, sondern die erst.
Aber hier ist, glaube ich, auch ein Aspekt ganz interessant, ich glaube auch wichtig. Roswell kann man, glaube ich, nicht verstehen ohne gute Kenntnisse der amerikanischen Kultur. Weil das spielt ganz sicher eine Rolle und zwar spätestens bei den Untersuchungen der UFO-Forscher Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, die so rumgelaufen sind, Leute gefragt haben, da muss man schon einen gewissen Einblick in die amerikanische Kultur haben, um zu verstehen, wie die Leute ticken und warum manche Geschichten so erzählt wurden, wie sie dann tatsächlich sich in den UFO-Büchern wiederfinden. Ich vermute mal, das ist hier auch so. Hier muss man auch einen gewissen Eindruck haben, eine gewisse Kenntnis haben der russischen Kultur, um zu verstehen, wie die Leute dort ticken, die dann für diese Legendenbildung verantwortlich sind.
Wobei die Frage ja auch ist, und die kann ich jetzt nicht beantworten, dafür müsste ich mit dem Fall mehr einarbeiten, das weiß ich nicht, ob diese Legendenbildung überhaupt von russischer Seite stattfand oder ob das eher durch spätere westliche Berichterstattung und Weiterverarbeitung entstanden ist.
Stimmt, das ist natürlich auch eine spannende Frage.
Ja. Aber dazu müsste man sich näher mit auseinandersetzen. Ich glaube, Marius hat im Degu-Forum einen mehrteiligen Artikel dazu veröffentlicht. Ich habe aber nicht alle Ausgaben da, sodass ich die nicht stringent durchverfolgen könnte.
Ich glaube, ich habe die da.
Wäre natürlich mal spannend, ob das vielleicht auch bei Marius mit eingeflossen ist.
Wollen wir einen Lesezirkel gründen?
Ja.
So etwas, was man noch zu der UFO-Tagung sagen könnte, sollte, müsste?
Ich denke, es war so vergleichbar eigentlich zur GEP-Tagung. Es waren ein paar Besucher mehr da. Sehr spannend, das ist vielleicht noch erwähnenswert. Es sind zwei Besucher durch Zufall da gewesen. Ein junges Pärchen und die Dame hatte das zufällig durch eine andere Veranstaltung mitbekommen und war dann da und ihr Freund ist Hobbyastronom, was auch eigentlich völlig aus der UFO-Szene raus, hat damit nichts am Hut, aber wollte sich das auch mal anschauen. Und das hat natürlich so interessante Gespräche noch so am Tisch später ergeben, so aus seinen Erfahrungen. Und natürlich wurden ihm auch viele Fragen gestellt, wie sieht die Astronomie, das UFO-Thema und ähnliches.
Und wie?
Naja, es war interessant zu sehen, dass es schon so, dass da Vorbehalte natürlich existieren. Aber auch so, dass man natürlich immer wieder mal Hobbyastronomen Sichtungen machen während ihrer Observation, die sich nicht sofort erklären können, aber die sie eben nicht automatisch gleich in ein solches mysteriöses Bild, also die sie gehen dann sagt, seiner Wahrnehmung einfach gesetzt daran, wenn sie so eine Sichtung haben. Und nicht gleich mit Kopfkino und Spekulation, sondern nehmen das erstmal hin und gehen eigentlich davon aus, dass sie das einer natürlichen Erklärung zuführen.
Also erstmal sehr zurückhaltend.
Genau, aber also zeigte sich dann doch sehr aufgeschlossen für Thematik und konnte aber auch sehr gut begründet eben berichten, warum, das können wir glaube ich alle nachvollziehen, dass in der etablierten Astronomie eher ein schwieriges Thema ist, damit UFOs anzufangen. Ne, einfach aufgrund der medialen Darstellung, aufgrund auch vielleicht der Selbstdarstellung einiger UFO-Forscher, die das Ganze dann doch oftmals in ein unseriöses Licht rücken können.
Da hat man in dem Moment, wenn man mit so einem Vertreter einer Disziplin, die normalerweise eher zurückhaltend auf uns UFO-Forscher so reagiert, hat man auch eine gewisse Verantwortung irgendwie, ne?
Ja, natürlich. Man möchte natürlich versuchen, gewisse Vorurteile auszuräumen, ne, und da einfach nicht das Bild dieses Vorurteils, das vielleicht die öffentliche Wahrnehmung prägt, zu bestätigen. Das ist ganz klar.
Genau. Also ja. Aluhut ab.
Und, genau.
Ja. Ne? Ja, sehr schön. Also das schien, glaube ich, doch, auch wenn es, glaube ich, nur ein halber Tag war. Ne? Also die Tagung war, glaube ich, nur der halbe Tag.
Genau.
Aber auch wenn es so ein halber Tag war, war das doch, glaube ich, interessant.
Definitiv.
Und auch die Reise wert? Ja, ne?
Ja, das würde ich sagen.
Schön. Dann wollen wir zu unserem zweiten Thema kommen, dem AAS One Day Meeting. Und zwar fand das AAS One Day Meeting dieses Mal, und ich weiß gar nicht nach wie vielen Jahren, zum ersten Mal wieder im norddeutschen Raum statt. Weil bisher, also alle Tagungen, die ich so kenne, waren entweder so im Osten, also in Berlin zum Beispiel, im Süden oder in der Schweiz oder in Österreich. Aber so im norddeutschen Raum, also zumindest so weit in Norddeutschland, nämlich nach Bremen, ist das, glaube ich, sehr selten.
Ja, schön.
Und gerade so, wenn man aus unseren Gefilden kommt, ist man doch froh, dass es auch mal wieder eine AAS-Tagung in Bremen gab. Also das war schon mal ganz schön. Und zwar am letzten Wochenende im Oktober 2014, auch wieder ganztägig und auch wieder beginnend ab 9 Uhr. Und ja, wie jedes Jahr oder jedes Mal, solange ich dabei bin, beginnt Peter Fieberg mit der Tagung. Also er begrüßt die Teilnehmer und hält auch den einleitenden Vortrag. In diesem Falle war das Thema, oder eines der Themen, aber ich glaube eines der Hauptthemen seines Vortrags, der Begriff der biologischen Evolution. Also Herr Fieberg hat ja schon auch beim vorletzten Mal einen Vortrag gehalten, der auch dieses Thema angeschnitten hat und jetzt noch einmal verstärkt hat. Er ist der Meinung, dass der Begriff der Evolution auch unter Wissenschaftlern umstritten sei. Das ist eine mutige Behauptung, aber okay. Zunächst einmal stellt er den Evolutionsbegriff nach Darwin dar. Also er erläutert, Darwin hat ihn so und so und so verstanden. Das hat er dann nochmal erklärt. Insbesondere kommt es ihm darauf an, dass es sich bei der Evolution um Abstammung durch Modifikation handelt. Insgesamt wird aber in seinem Vortrag der Begriff der Evolution kritisch bis ablehnend betrachtet. Er stellt sich auch die Frage, ob es Eingriffe in der evolutionären Entwicklung des Menschen durch Außerirdische gab. Und ein Beispiel, das eigentlich aus seiner Sicht damit zu tun hat, ist die Fähigkeit des Menschen, Musik zu machen und Musik zu empfinden. Und er stellt sich die Frage, welchen evolutionären Vorteil hat man denn davon, dass man Musik machen kann oder dass man Musik empfinden kann? Er schließt dann an diese Frage eine längere Darstellung des menschlichen Hörapparats an. Das müssen wir jetzt nicht wiederholen. Und es ist mir auch nicht so ganz klar geworden, worauf er jetzt mit diesem Musikthema wirklich hinaus will.
Aber am Ende stellt dann ja die Frage, warum, und das ist eine wirklich interessante Frage, warum wurde der Mensch zum Kulturwesen? Also das soweit die Kernthemen des Vortrags. Hat irgendjemand eine Ahnung, warum er jetzt so auf die, diesen Begriff der Evolution thematisiert?
Also ich nehme an, dass er damit so ein Kernthema der Präastronautik anspricht, nämlich diese, die davon ausgehen, dass der Mensch kein Geschöpf der natürlichen Entwicklung ist, sondern eben ein durch Götter, durch Außerirdische geschaffenes Produkt darstellt, durch ein Mischwesen, oder gibt es ja verschiedene Variationen dieser Annahme. Also ich finde das gerade ein bisschen gruselig, wenn ich ehrlich bin, wenn ich das so höre. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
Aber er spricht ja damit im Grunde genommen ein Kernthema der Präastronautik durchaus an.
Ja. Also es gab tatsächlich ja immer wieder mal so Beispiele, auch Däniken hat das zum Beispiel, die Steinzeit war ganz anders gemacht, dass er da sehr viele Kreationisten zitierte und auch den Evolutionsbegriff in Frage stellte. Das hat er auch, glaube ich, schon in dem Buch Beweise, eines seiner ersten Bücher, ich glaube das vierte oder fünfte von ihm. Also es läutet doch immer mal wieder ein, oder Hans-Joachim Zillmer, der in seinen Büchern Darwins Irrtum im Endeffekt ja auch diese außerirdische Schöpfung als Ursache für das Leben auf der Erde postuliert. Also es ist schon, die Überschneidung gibt es eigentlich, seit es die Präastronautik gibt. Ich hätte nur leider mir mehr gewünscht, dass es langsam ad acta gelegt wird, denn diese Argumente sind natürlich oftmals echt in den Haaren herbeigezogen. Und einen Charles Darwin als zu nehmen, der natürlich die Evolution geprägt hat, aber heute überhaupt nicht mehr State of the Art ist. Also der heutige Evolutionsbegriff unterscheidet sich ja doch von dem, den Darwin vor 150 Jahren mal geprägt hat.
Was nichts anderes bedeutet, als dass Wissenschaftler ja im Laufe der letzten 150 Jahre dazugelernt haben.
Richtig.
Es würde uns jetzt nicht so großartig überraschen, dass es so ist.
Ich frage mich allerdings, wie man manchmal darauf kommt, wenn man eine für sich unbeantwortete Frage hat. Die Frage war da scheinbar, wieso ist der Mensch ein musikalisches Lebewesen? Das mag ja sein, dass man das für den Moment für sich nicht klären kann und da auch keine Assoziation zu hat, welchen evolutionären Vorteil das bringt. Aber wie kommt man dann auf den Link zu sagen, Außerirdische? Also da fehlt mir was, diesen Gedankengang nachzuvollziehen.
Doch, ich glaube, der Gedankengang ist an der Stelle klar. Also es wird.
Ja, mal los.
Ja, warte. Also der Gedankengang, glaube ich, den Herr Fieberg vertritt, geht so, dass er sagt, durch biologische Evolution allein wäre der Mensch als Kulturwesen nicht denkbar. Also und zwar mit dem Argument, dass die Fähigkeit des musikalischen Empfindens und auch des Herstellens von Musik nichts ist, was erst einmal einen evolutionären Vorteil bringt. Und wenn es keine, also erst, das ist die These. Also die These ist, ja, durch Musik hast du keinen evolutionären Vorteil. Ergo würde die Evolution nicht dazu führen, dass man Musikalität ausprägt. Weil aber die Menschen Musikalität nun mal haben, ist es etwas, das sozusagen an der Evolution vorbei in das menschliche Genom eingeschleust wurde.
Jetzt müsste man natürlich weit, also da kann ich ganz viele Sachen zu sagen. Zum einen ist dann die Gegenfrage, warum sollten Außerirdische uns Musikalität geben? Was haben die davon? B,
wie hat die mögen Popmusik.
Wie hat sich Musikalität bei den Aliens entwickelt? Die nächste Frage. Dann muss man ja auch ganz klar sagen, selbst wenn wir jetzt auf den ersten Blick keinen evolutionären Vorteil erkennen, ist es ja so, dass die Frage der Ausschlusskriterium ist, welchen evolutionären Nachteil hätte das? Das heißt, Eigenschaften, die ein Individuum keine Überlebensfähigkeit geben, die werden natürlich irgendwann ausselektiert, weil das Individuum nicht überlebt, ganz einfach. Die Musikalität schränkt die Lebensfähigkeit nicht ein. Und es ist vielleicht sogar denkbar, dass frühe Formen der Kommunikation vielleicht über Töne, über Lauterzeugung stattfanden und somit auch vielleicht eine logische Erklärung für ausgeprägte Musikalität haben.
Man könnte natürlich darüber spekulieren, und das ist hier zugeben, das ist wirklich eine Spekulation, dass Musikalität etwas Gemeinschaftbildendes ist und dass gerade die Fähigkeit des Menschen, in Gemeinschaft zu agieren, einen enormen evolutionären Vorteil bringt.
Ganz klar. Also ein Beispiel wäre ja bei den Bonobos das Thema Sexualität. Sexualität als Fortpflanzungsmittel ist ganz, müssen wir nicht drüber sprechen. Beim Bonobos hat Sexualität aber noch einen gruppenbildenden Charakter, nämlich quasi der Prostitution. Ne, jemand ist sauer auf mich, also stimuliere ich ihn sexuell, damit er mich wieder mag. Oder jemand hat etwas, was ich gerne haben möchte, irgendwelche Nahrungsmittel, also stimuliere ich ihn sexuell, um diesen, an diese Nahrungsmittel in Tausch zu kommen. Ne, das ist also ist der soziale Kit bei Bonobo-Gruppen und Horden ist die Sexualität. Völlig unabhängig davon, was eigentlich der evolutionäre Zweck ursprünglich mal war, nämlich der Fortpflanzung.
Das ist ja nicht zielgerichtet, das darf man eben nicht vergessen. Und das läuft halt auch Wege, die vielleicht zunächst für uns nicht erkennbar sind, warum das dann gerade so ist. Das ist ja dann durchaus auch Gegenstand von Forschung. Ne? Und auf jeden Fall interessant.
Also auf jeden Fall, denke ich, ist es ein Thema, das Herr Fieback schon seit einigen Jahren verfolgt. Zumindest bei der beim vorletzten AS-One-Day-Meeting, bei dem ich zugegen war, klang dieses Thema auch schon mal durch. Ich würde jetzt ganz gerne zum nächsten Vortrag kommen, nämlich von Bernd Gradwohl mit dem Thema Linien über Griechenland. Und das ist wieder mal, das glaube ich kann man sagen, ein klassischer Vermessungsvortrag. Also es geht mal wieder um das Thema, was passiert denn, wenn ich jetzt bestimmte Orte durch Linien verbinde? Ist es Zufall, dass diese Linien so da sind, dass diese Orte miteinander verbinden? Hört sich ein bisschen blöd an, aber ich sage jetzt gleich, was ich meine. Also der Gradwohl hat ein Buch geschrieben, Die verborgenen Rätsel Griechenlands. Und bei dem geht es um eine Vermessung zwischen Delphi, Athen und Olympia. Diese drei Orte bilden ein gleichschenkliges Dreieck. Im Mittelpunkt dieses Dreiecks liegt Argos. Jetzt im weiteren Verlauf des Vortrags erklärt Herr Gradwohl, also wie er auf diese Idee gekommen ist, was seine Motivation war und welche Probleme es auch gab, diese Vermessung durchzuführen. Gemacht hat er das mit Hilfe von Google-Karten und er selber ist, soweit ich es mitbekommen habe, auch Programmierer und er hat sich dann quasi so ein Vermessungstool programmiert, mit dem er eben versucht hat festzustellen, wie weit dann die einzelnen Orte von so einer gedachten geraden Linie abweichen und hat wohl ein so signifikantes Ergebnis bekommen, dass er sagt, die Abweichung ist so minimal gemessen an der Strecke, also ich glaube irgendwie von wenigen Prozent, also im einstelligen Prozentbereich, ganz, ganz minimal, dass es eigentlich kein Zufall sein kann. Ja, ich denke mal, das Thema an sich ist eigentlich in der Präastronautik nicht neu, oder?
Nein, klassisch. Ne? Also ist ja immer wieder aufgekommen. Also Däniken hat es oft angebracht. Es geht ja alles zurück auf diese Leylines von Ley, 1912, glaube ich, erschienen. Also da wurde ja die These aufgestellt, dass bestimmte Orte, gerade in England, miteinander verbunden
von
sind.
Von Watson,
genau, Watson. Stimmt. Wurde auch später in Deutschland aufgegriffen, Heilige Linien über Ostfriesland, ist auch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erschienen, wo man einfach verschiedene Orte mit fiktiven Linien verbunden hat und dann auch dazu verschiedene Hypothesen hatte. Ne? Also ob das nun Energielinien waren oder irgendwelche Visierpunkte oder.
Aber die Verbindung erfolgte willkürlich.
Also hypothetisch ja, aber es werden natürlich Verbindungen geschaffen. Da werden zum Beispiel Ortsnamen, die irgendwelche Verbindungen haben, verglichen. Oder man denke an Preben Hansson mit den dänischen Wikingerburgen, die er verbunden hat und glaubte, die noch bis Delphi weiterziehen zu können. Tatsächlich, wenn man sich das mit näher beschäftigt, stellt man fest, er hat sich eine Wikingerburg nur ausgedacht, nämlich Eskeholm, und eine weggelassen, so dass es diese gerade Linie in Wirklichkeit gar nicht gibt. Aber es ist ein Thema.
Gut, also wir stellen jedenfalls fest, das Thema als solches ist nicht neu, wird aber eigentlich immer wieder neu aufgegriffen und auch neu interpretiert. Ich denke, wer sich jetzt für das Thema interessiert, kann sich ja das Buch von Herrn Gradwohl besorgen und kann es dann durcharbeiten und sich selbst eine Meinung bilden, ob er das jetzt nun für schlüssig und zielführend hält oder auch nicht. Ich möchte dann gleich zum nächsten Vortrag kommen, dem mir wirklich gut gefallen hat, nämlich von Heinz-Georg Witt, Tonkrüge in Laos. Er überschreibt den Vortrag mit dem Untertitel Megalithkulturen in Laos? Es gibt, laut Autor, rund um den Globus megalithische Anlagen. Und er meint, dass die Ebene der Tonkrüge in Laos auch in diesen Bereich megalithischer Anlagen fällt. Es handelt sich aber dabei nicht, wie der Name vermuten lässt, um Tonkrüge, also wirklich Krüge aus gebranntem Ton, sondern um Behälter, die aus dem Fels gehauen sind. Also er selbst sagt, aus dem Fels gehauene Objekte. Sie sind zwischen 50 cm und 180 cm groß, also so bis zu ja fast 2 Meter. Wahrscheinlich gab es zu jedem dieser Krüge auch einen Deckel. Das sagt er deswegen, weil auf diesen Ebenen, wo es also diese Tonkrüge gibt, auch Deckel gefunden wurden, die aber nicht unbedingt genug für jeden Tonkrug. Es werden davon viele Bilder gezeigt. Man kann eben darauf erkennen, dass es wirklich so große Behälter gibt. Die selbst sind aber schmucklos. Es gibt keine Gravuren. Laut Autor vermuten Fachleute ein Alter von mindestens 2000 Jahren. Diese Krüge selbst sind immer in Gruppen angeordnet und es gibt insgesamt über 60 Gruppen, wovon 7 touristisch erschlossen sind. Dazu sage ich gleich noch etwas. Das Areal selber ist 49 mal 20 Kilometer groß, also in dem man solche Tonkrüge findet. Und nur in diesem Areal findet man eben diese Krüge. Aber, vielleicht noch eine Anmerkung zu den Krügen. Ja, also der Autor selbst stellt sich die Frage, was war ihr Zweck? Klar, weiß man nicht. Also keine Ahnung, es gibt auch dazu keine archäologischen Thesen. Alles, was Archäologen ausgegraben haben, waren die Krüge selbst, aber nicht der Inhalt. Also wir wissen nicht, was in den Krügen selbst drin war. Eine Anmerkung von mir. Also jeder, der sich mal für Reisen nach Südostasien interessiert und auch nach Laos, wird, wenn er sich die Reiseprogramme für Laos anschaut, in fast jedem Reiseprogramm Besuch der Ebene der Tonkrüge finden. Aber das ist heute fast schon ein massentouristisches Ziel. Also eigentlich in jedem Laos-Besuch, also immer wenn man irgendwie sagt, ich buche eine Rundreise Laos, ist das immer mit drin. Und das liegt einfach auch daran, dass Kambodscha, dass Laos bestimmte Attraktionen haben. In Kambodscha zum Beispiel Angkor Wat, in Laos eben die Ebene der Tonkrüge, die eine Besonderheit darstellen und deswegen auch in allen touristischen Programmen enthalten sind. Sowohl bei Laos als auch bei Kambodscha muss man aber eines im Hinterkopf haben. Also wer immer sich in der Absicht trägt, diese Länder zu besuchen, sollte nicht außer Acht lassen, dass sie während der letzten Kriege, insbesondere während des Vietnamkriegs und auch später, sehr stark vermint wurden. Und diese Entminung dieser Länder läuft noch bis auf den heutigen Tag. Also es ist nicht empfehlenswert, wenn man dahin reisen will, mit dem Rucksack einfach so in den Dschungel zu marschieren, hat man eine gute Chance, ohne Bein wiederzukommen. Also insofern vorsichtig, sich immer lokal erkundigen, welche Gebiete schon entmint sind und am besten einen lokalen Führer anheuern, die man dort auch für kleines Geld anheuern kann. Das ist alles überhaupt kein Problem. Man sollte immer die Ratschläge der Einheimischen beherzigen.
Don't try this at home, kids.
Ja, aber wirklich. Also mein Rat an alle, die sich das gerne anschauen wollen. Ich finde es gut, dass Leute losgehen. Und ich finde es auch gut, dass der Herr Witt dort war. Ich finde es auch sehr gut, wie er den Vortrag aufgezogen hat. Er hat nämlich überhaupt nicht versucht, diese Tonkrüge in irgendeinen bestimmten Zusammenhang zu stellen, zu sagen, ja, das kommt von da und da oder das ist die und die Erklärung. Er hat nur gesagt, das ist da, schaut euch das an, das ist interessant. Und das finde ich gut.
Wird ein Kontext aber nicht schon sagen wir, vielleicht etwas subtiler vorgegeben, indem man auf einer AHS-Tagung so einen Vortrag hält?
Ja, in gewisser Weise schon. Aber der Autor selber hat keine solche Schlussfolgerung gezogen. Also er hat jetzt nicht gesagt, ich sehe das jetzt im Kontext der AAS und das muss jetzt irgendwas mit Außerirdischen zu tun haben oder mit Raumfahrern. Oder, er hat nichts davon gesagt, nur gesagt, es gibt etwas, was sich Stand heute Archäologen gar nicht erklären können. Jetzt kommt eine Anmerkung von mir, was auch vollkommen klar ist. Denn ganz Südostasien ist ja archäologisch nur sehr, sehr schwach untersucht. Meiner Kenntnis nach gibt es eigentlich nur 2 Gruppen von Archäologen, die jemals dort tätig waren, nämlich einmal französische Archäologen während der Zeit der französischen Besatzung, also als es französisch Indochina war, da haben auch französische Archäologen geforscht. Später gibt es, glaube ich, nur einen australischen Archäologen, der ein wegweisendes Buch über die Archäologie Südostasiens geschrieben hat. Und das ist eigentlich auch schon alles. Also Südostasien steht leider eben nicht im Zentrum archäologischer Forschung. Es sind ja auch gerade Laos und Kambodscha auch sehr arme Länder, die haben gar nicht das Geld dafür. Also da kann nur die Forschung aus dem Ausland kommen, aus dem Ausland finanziert werden. Und ich glaube, so viel Forschung ist da nicht gelaufen. Insofern muss man auch verstehen, dass es nur sehr rudimentäre archäologische Vorstellungen über die Frühzeit Laos und Kambodschas gibt. Also um die vorgeschichtliche Frühzeit Laos und Kambodschas.
Ja, und vor dem Hintergrund ist es ja legitim zu sagen, wir haben da was, das wir nicht einordnen können und erstmal Punkt.
Ja, ich meine, es fällt ja schon auf und es ist ja schon immer Hand in Hand gegangen, die Präastronautik mit Reiseerlebnissen. Ne? Also es hat die frühen Däniken-Bücher unglaublich spannend zu lesen gemacht, seine Reisebeschreibung darin. Und das zeichnet ja auch die heutige Präastronautik in ihrer modernen Auslegung aus. Also viele der Autoren sind reisen gerne, nehmen gerne ein paar Touri-Zinde aufs Korn, gucken sich dann da ein paar Altertümer an und können dann selber forschen und können ja darum Spekulationen weben, um das, was sie im Urlaub sich angeguckt haben. Ich glaube, das macht diesen großen Reiz des ganzen Themenkomplexes Präastronautik aus. Sie selber spekulieren, sich selber angucken und sich selber wie ein Entdecker fühlen, weil jeder, der irgendwo, wie gesagt, so ein paar Tonkrüge, die noch nicht, oder ein paar Steinkrüge noch nicht bekannt sind, in den Raum werfen kann, ob mit Spekulation oder ohne, aber erstmal mit dazugeben kann in den ganzen Topf der präastronautischen gedeuteten Funde und Orte.
Also auf jeden Fall, denke ich, gehören gerade solche Orte wie oder Länder wie Laos, wie Kambodscha zu denen, die man wirklich ohne größere Probleme selbst bereisen kann. Also man muss nur ins nächste Reisebüro gehen, gibt schon komplett fertige Programme, da ist alles drin enthalten. Ist also nur Termin und Geld und schon ist man da. Also es ist überhaupt kein Problem. Und insofern würde ich auch jedem empfehlen, der sich dafür interessiert, mal selber hinfahren und sich selber mal anschauen. Das finde ich, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, um sich mal einen eigenen Eindruck zu vermitteln und nicht nur von anderen davon zu hören. Also das fand ich auch als Ansatz von dem Herrn Witt zu sagen, ich war da, ich zeige euch meine Bilder dazu, ich sage ein bisschen was über Land und Leute und wie ihr da hinkommt und jetzt macht mal was draus. Das finde ich eigentlich ganz okay. Also das ist etwas, was ich nicht so kritisieren möchte eigentlich.
Ja, also es hat wenig mit Forschung zu tun. Es ist natürlich unterhaltsam und es ist auch nett. Aber es ist natürlich eigentlich nichts. Also da sieht man immer wieder, dass die Präastronautik als Forschungsrichtung eigentlich nicht wirklich existent ist. Also es gibt keine Methodik, es gibt keine Arbeitsmeetings im Grunde genommen, sondern nur so ein paar anekdotenhafte Reiseerlebnisse und ein bisschen
paar Ideen. Eher eine Interpretiergesellschaft, so, oder?
Also auf jeden Fall fand ich den Vortrag in dem Sinne gut, weil er nicht dazu neigt, überzuinterpretieren.
Ja, so, das würde ich auch nicht in Abrede stellen. Das denke ich, ist auch, klingt auch wohltuend abhebend von manch anderer Spekulation.
Also ich sage ja, absolut legitim zu sagen, da ist etwas, was wir nicht kennen und an der Stelle einfach einen Punkt zu machen und das einfach, das auch aushalten zu können, also kleiner Schuss in die Skeptiker-Richtung sozusagen, dass man Dinge einfach auch mal ungelöst stehen lassen kann und zwar ohne jedwede Spekulation. Ja. Einfach nur ungelöst, / unidentifiziert. Vollkommen okay.
Ja, das stimmt.
Gut, der nächste Vortrag war von Walter Jörg Langbein, der schon in der Präastronautik-Szene ja sehr lange dabei ist. Und zwar nimmt er sich dort das Thema der sogenannten Mischwesen vor. Also es geht um diese Mischwesen zwischen ja, Mensch und Tier letztlich.
Chimären.
So könnte man auch sagen. Und zwar betrachtet er dort diese Mischwesen, die auf Kirchenbauten in Deutschland dargestellt sind. Mit dem Vortragstitel von Cheops zum Dom von Paderborn. Und er fängt also ganz früh in der Bibel an und sagt bereits am Anfang, der Bibel muss also Gott Rahab besiegen, erst dann kann die Schöpfung beginnen. Wer war Behemoth? Das geht also letztlich das Thema Theozoologie. Also Theozoologie ist sozusagen so dieses
Zuordnen von Lebewesen aus biblischen Beschreibungen.
So ist es. Und da stellt sich jetzt nun die Frage, ganz im präastronautischen Sinne, ist denn das möglicherweise ein Hinweis auf Gentechnik? Es gibt in der Bibel und anderen heiligen Texten eben Hinweise auf Mischwesen. Es gibt weltweit Texte über Götter, die solche Wesen erschaffen haben. Und im Zuge seines Vortrags zeigt er dann verschiedene Abbildungen aus dem Dom in Hameln, in Paderborn und in anderen Orten. Diese werden mit Sauriern identifiziert und er stellt sich dann die Frage, woher konnten mittelalterliche Künstler, aber auch Ägypter und Sumerer wissen, wie Saurier aussehen. Und das war so das Thema, was dann im Verlauf des weiteren Vortrags im Detail und anhand sehr vieler Bilder genauer gezeigt wurde.
Also vorab, ich muss sagen, also ich persönlich mag Walders Vorträge. Ich finde, Walder hat eine sehr ruhige Art zu sprechen. Ich finde, das ist bemüht sich eigentlich auch immer mal so andere Perspektiven oder neue Sachen. Also gerade sein Hobby, sich Kirchen anzuschauen, was ja auch aus seinem beruflichen Werdegang sich herleitet, hat ja auch Theologie studiert. Finde ich eigentlich immer ganz spannend. Natürlich gehe ich bei den Interpretationen nicht immer unbedingt mit und also natürlich auch hier nicht. Also zum Beispiel Dinosaurier, die tauchen ja immer wieder auf oder angebliche Dinosaurier-Darstellungen und immer wieder sind Schwanzschleifer und Tiere mit seitlich abstehenden Beinen, also die eigentlich an rezente Reptilien erinnern. Und an Dinosaurier vielleicht nur, wenn man die Dinosaurierabbildung aus den 60er Jahren sich vor Augen führt, dass man noch glaubt, die Dinosaurier wären Schwanzschleifer. Heutzutage ist man da ja weiter, ist der T-Rex kein Känguru mehr, sondern ein durchaus dynamisches Lebewesen mit einem steifen Schwanz in der Luft, wie wir aus neuesten Rekonstruktionen wissen. Und solche Darstellungen findet man interessanterweise eben nicht. Das heißt, man findet immer nur angebliche, also entweder reale oder angebliche Darstellungen, ich denke jetzt so an Ikersteine oder so, angebliche oder von Dinosauriern aus einer Zeit, die an einer Zeit dann erstmal noch nicht die neuesten Erkenntnisse der Anatomie von Dinosauriern hatte.
Gut, was gibt es ja noch die zweite These, nämlich, dass es sich auch um welche Mischwesen handelt. Also es gibt auch Bilder, die da gezeigt wurden, so aus Mischwesen zwischen Mensch und Tier. Und da wird sozusagen gleich der präastronautische Schluss der Gentechnik gezogen.
Also ich denke da eher an daran, dass man diese Motive anders deuten müsste oder anders deuten kann und vielleicht viel bodenständiger deuten kann. Ne, denn Attribute von Tieren wurden eigentlich immer in irgendeiner Form auf Menschen übertragen oder eben auch in verschiedene Eigenschaften, die Tiere ausmachen, verbunden. Ich denke da an Quetzalcoatl, bei den Azteken verehrte Gott, die gefiederte Schlange, die, wenn man den Wortlaut Quetzalcoatl auseinandernimmt, zum Beispiel verschiedene Elemente beinhaltet. Ne? Denn Quetzal ist ein Vogel aus Mittelamerika, Coatl steht für eine Schlange, also was Bodenständiges. Ich denke, dass man da eigentlich eher verschiedene Elemente und Lebensweisen in der Luft, zu Boden, im Wasser, wie auch immer, verbunden hat.
Also auf jeden Fall können wir, glaube ich, sagen, dass hier die Präastronautik eine sehr eigene Sicht auf die Dinge hat.
Das bestimmt.
Dann können wir gleich zum nächsten Vortrag kommen. Und zwar hielt den Herr Mario Rank. Das müsste, glaube ich, auch der Leiter der DeGufo Österreich sein, richtig? Ja, ne?
Ist er.
Gut. Sein Vortrag war übertitelt mit Die Grauen der Vorzeit. Und zwar zieht Herr Rank zwischen dem UFO-Phänomen und der AAS-Thematik Verbindungslinien. Dies wird am Beispiel der Greys gezeigt. Handelt es sich um die als Kobolde bekannten Wesen, also sind Greys nichts anderes als die Wesen, die wir als Kobolde kennen? So herum müsste man es eigentlich fragen. Die kleinen Grauen sind ein Phänomen der Moderne. Das erste Auftreten gab es in einer SF-Geschichte bei H.G. Wells. Er kommt dann im Verlauf seines Vortrags weiter auf die UFO-Thematik zu sprechen und erläutert den Betty und Barney Hill Entführungsfall. Und vergisst auch nicht zu erwähnen, dass erst unter Hypnose das Paar die Entführung geschildert hat. Und im weiteren Verlauf kommt er dann darauf zu sprechen, was da als Ergebnis rauskam. Und natürlich darf auch die Marjorie-Fish-Sternkarte nicht fehlen. Also so quasi der gesamte Mythos der Betty und Barney Hill-Entführung ganz, ganz knapp dargestellt mit allen Implikationen und Zeta-Reticuli und alles Mögliche. Also was da eine Rolle spielte. Weiter geht es dann zwanglos zu John E. Mack. Mit der Schlagzeile UFO-Entführungen sind real. Und von da aus springt Herr Rank dann weiter zu Roswell. Anschließend macht er einen ganz großen Sprung in die Geschichte und zeigt Japan um 720, wo es Wasserwesen gab, die Menschen angreifen. Ich habe das jetzt wirklich nur ganz, ganz kurz mitmemoriert, weil das wirklich also sehr viel Material war in so einem kleinen Vortrag. Ich konnte eben so viel nicht mitschreiben. Aber es war halt eben wirklich inhaltlich sehr dicht gepackt mit vielen verschiedenen Episoden. Also wie gesagt, Betty Van Hill-Entführung, John Mack, Japan im Altertum, Relikte aus Südosteuropa, australische Ureinwohner, Petroglyphen, Jungferninsel, St. John und St. Thomas, humanoide Wesen mit großen Köpfen, Höhlenmalereien in Indien, die 10.000 Jahre alt sein sollen und deren Astronauten erinnern, sowie UFO-artige Fluggeräte. Wird sich der Mensch im Verlauf seiner Evolution zu einem Grey entwickeln? Ja, vielleicht, wer weiß. Genau, schönes Argument. Das Arbeiten in Büros führt dazu, dass unsere Haut eher grau wird. Also vielleicht entwickeln wir Büromenschen uns zu den Greys, wer weiß.
Das kann ich bestätigen.
Gut, also ja, ich fand den Vortrag, also ich finde, dass Herr Rank sicherlich gezeigt hat, dass er sich in der Thematik gut auskennt, das sei ihm unbenommen, aber ich fand es so ein bisschen dicht gepackt, von allem etwas.
Ich finde diese Herleitung ganz, ganz schwierig. Also ich finde einmal diese automatische Verbindung Präastronautik-UFO-Forschung ganz schwierig, weil das nämlich impliziert, dass UFOs etwas mit Aliens zu tun haben. Denn darf man nicht vergessen, Präastronautik geht von einer festen Vorannahme aus. Nämlich Aliens waren auf der Erde. UFO-Forschung hingegen befasst sich mit unidentifizierten Flugobjekten. Wenn ich beides verbinde, muss ich automatisch diese Grundannahme, UFOs sind Außerirdische, annehmen.
Das tut er ja in dem Sinne, als er aus dem UFO-Phänomen nur ganz bestimmte Aspekte herausgreift, nämlich hier die Entführung. Also ich meine, er hat sich in seinem Vortrag auch ausschließlich nur auf das Entführungsthema bezogen und das auch immer interpretiert im Kontext eines außerirdischen Einflusses.
Also an der Stelle möchte ich vielleicht kurz erwähnen, dass es im Februar diesen Jahres auf dem Video-YouTube-Channel von Lars Fischinger einen Beitrag gegeben hat, wo er sich mit der Frage befasst, wann die Präastronautik endet und die UFO-Forschung beginnt. Hat das versucht, ein wenig nach Jahreszahlen festzumachen. Darum vielleicht kurz mal die Frage an euch. Ich tue mich immer ein bisschen schwer mit diesem, mit dem Link zwischen diesen beiden Disziplinen, und zwar aus genau dem Grund, den du gerade genannt hast, André, weil eben für mich in meiner Vorstellung von UFO-Forschung die Prämisse der Außerirdischen keineswegs gegeben ist. Und ohne die würde aber die Präastronautik wiederum nicht funktionieren. Wie seht ihr denn das?
Ich sehe es ähnlich. Also wenn man jetzt mal den Wortbegriff Präastronautin nehmen würde, dann müsste man sagen, das müsste, bevor Juri Gagarin mit seinem Sputnik-Kapsel da oben war, müsste alles, was davor stattgefunden hat, Präastronautik sein.
Genau wie das sagt auch Lars in seinem Beitrag. Und genau das ist, oder er stellt eigentlich vielmehr die Frage. Ja. Und geht aber halt in diese Jahreszeitrichtung, indem er sagt, mit Beginn des menschlichen Raumfahrtzeitalters müsste eigentlich die Ära der Präastronautik enden und die der UFO-Forschung beginnen.
Ja, aber das ist auch wieder blöd gedacht. Hypothetisch gesehen kann sich beides überschneiden. Also angenommen, ich habe eine Aufzeichnung von 1000 vor Christus, in dem jemand eine UFO-Sichtung schildert. Ja, also ein Objekt am Himmel sieht, das er nicht deuten kann.
Dann kann das ist der dritte zum Beispiel.
Das hat sich inzwischen erledigt, aber...
Aber ist ja ein Beispiel.
Genau, das wäre ein Beispiel dafür. Da kann der Präastronautik sagen, okay, der sieht da einen Raumschiff am Himmel. Ist völlig legitim aus seiner Perspektive. Der UFO-Forscher kann sagen, okay, der sieht da was am Himmel, was er nicht erklären kann. Wir können mal versuchen zu hinterfragen, was könnte er gesehen haben. Mhm. Also es kann sich überschneiden, das muss man eben nicht abtrennen voneinander. Das ist ja auch Blödsinn, weil das eigentlich zwei unterschiedliche Vorannahmen sind. Damit die eine hat eine feste Vorannahme, die andere geht phänomenologisch rein, die UFO-Forschung.
Also eine Überschneidung sehe ich eigentlich eher an der Stelle, wenn ein Akteur der UFO-Szene seinen Zweig, mit dem er sich befasst, als, ich nenne es jetzt mal ETH-Ufologie verstehen würde. Das heißt, auch er von einer festen Vorannahme
ausgehen würde, so wie die Präastronautik, dann könnte man einen Link relativ automatisch setzen.
Meiner Erfahrung nach passiert aber genau das Umgekehrte, dass nämlich häufig Vertreter der Präastronautik das UFO-Phänomen in ihre Sichtweise involvieren. Und zwar sehr häufig, also ohne irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, wirklich ohne jedes Fachwissen zum Thema UFOs. Also das bewegt sich, also das UFO-Wissen bewegt sich dann meistens auf dem Niveau populärer, hauptsächlich amerikanischer UFO-Bücher oder irgendwelcher Enthüllungsliteratur, aber ohne, dass man jetzt wirklich weiß, wie das UFO-Phänomen tickt, wird das in die präastronautischen Thesen mit eingebaut.
Also ich finde, wenn ich jetzt gerade an diesen Vortrag zurückdenke, ach, so ein paar Aspekte echt problematisch. Wenn ich jetzt einen Betty und Barney Hill-Fall nehme, ja, also da muss man ja sehen, dass verschiedene Sachen auch erst unter Hypnose überhaupt entstanden sind. Das heißt, in der ersten Hypnosesitzung von Barney hat er überhaupt nichts von kleinen Wesen erzählt, sondern er hat von Nazis gesprochen, von irgendwelchen uniformierten Menschen, die ihn an Nazis erinnerten. Und erst im Laufe der Geschichte, also wenn man sich die Aufzeichnung anguckt, hat Betty ihm immer wieder von ihren Träumen erzählt, die so schon in diese Richtung gingen. Und erst im Zuge dieser Beeinflussung durch Betty sind auch die Hypnosesitzungen mit Barney in diese Richtung ihres Szenarios gegangen. Am Anfang hat er ein völlig anderes Szenario unter Hypnose preisgegeben als Betty.
Ja? Ich glaube, ganz wichtig ist hier zu bemerken, dass das aber eigentlich schon alles seit Jahren bekannt ist.
Ja, sollte es
also die Analysen Betty und Barney Hill, Madry Fish Sternkarte, das sind alles Themen, die wir nun schon in den letzten Jahrzehnten, muss man schon sagen, ausführlich diskutiert haben. Deren Schwachstellen und Kritikpunkte wurden auch ausführlich diskutiert. Und ich glaube, dass man sich heutzutage nicht mehr auf diesen naiven Standpunkt stellen kann und so tun kann, als ob diese ganze UFO-Forschung, die vor allem durch amerikanische Kollegen geleistet wurde, nicht gegeben hat. Also ich finde, das kann man heute eigentlich nicht mehr machen. Man kann das heute nicht mehr so anbringen, so tun, ja, wir sind jetzt auf dem Stand von 1965 und rekapitulieren diesen Stand, sondern wir sind 40 Jahre weiter. Und wir können jetzt nicht so tun, als ob die ganzen kritischen Untersuchungen zum Betty und Barney Hill Entführungsfall nie stattgefunden hätten.
Die müssen natürlich bekannt sein. Also für den Personen, der damit arbeitet, muss natürlich bekannt sein, dass es dazu Kritik gibt. Aber auch da kann man noch vieles aus eigenem Anschauen bemerken. Zum Beispiel, dass in Betty und Barney Hill überhaupt kein klassischer kleiner Grauer beschrieben wird. Da wird ein kleines Wesen beschrieben, klar, aber es hat ganz viele Attribute nicht, den klassischen kleinen Grauen, der dann später in Folge erst mehr oder weniger entstanden ist, ja, und dann so mit einer zunehmenden Entwicklung überhaupt nicht gegeben ist in diesem Fall.
Also, ja, das ist ja das Interessante, ne? Wenn man so eine Entwicklung auch nachzeichnen kann. Also ganz klar die klassischen Punkte dann nach und nach aufzählen kann, wo welche Veränderung stattgefunden hat, indem man die früheren Aussagen mit neueren Aussagen auch vergleicht.
Ja, das hat ja zum Beispiel Bullard in seiner Statistiken sehr gut rausgearbeitet, genau, dass sich dieses grazile Aussehen der kleinen Grauen erst nach unheimlich begegnet dritten Grad Art von Spielberg so herausgebildet hat. Also ursprünglich waren die doch eher untersetzt und ein bisschen stämmiger. Und dieses Grazile kam eigentlich erst, nachdem dieser Spielfilm im Kino lief, wo ja doch sehr grazile, engelartige Aliens dargestellt werden. Und im Zuge dieses Filmes hat sich auch das Bild des kleinen Grauen in der Wahrnehmung der Menschen oder in deren Schilderung immer mehr angepasst. Während es vorher noch eher untersetzte, tatsächlich eher gnomartige oder zwergenartige Geschöpfe waren.
Und ich denke, das ist auch genau ein Aspekt, der zu erwarten wäre.
Ja.
Also, ne, das ist der... Dieser Aspekt liegt nicht außerhalb der Erwartung, die man eventuell hätte, wenn man eben so einen doch sehr populären Film dort zugrunde liegt und dass sich die Vorstellungen dort angleichen. Ja,
und vor allem, wenn man das bedenkt, dass viele dieser Aussagen Hypnose generiert sind. Und Hypnose ist nur mal ein suggestiver Zustand, in dem falsche Erinnerungen entstehen können. Ja, und das ist doch klar, wenn eine Person, die in einem sehr suggestiven Zustand ist, mit Erfahrungen, mit Bildern arbeitet in ihrem Kopf, die sich manifestiert haben, zum Beispiel durch einen sehr populären Kinofilm, dass dementsprechend auch solche Erinnerungen produziert werden können. Ja, ich finde es einfach zu unkritisch und zu unreflektiert, wenn man daraus immer wieder irgendwelche großen Hypothesen konstruiert.
Also für mich ist doch ganz klar, wenn bei Hypnose die reelle Gefahr besteht, dass künstliche Erinnerungen und Suggestionen erzeugt werden, dann kann das keine Beweiskraft haben anschließend. Es sei denn, es gibt von außerhalb noch etwas Bestätigendes. Aber das ist ja in den meisten Fällen halt nicht gegeben.
Wird in der Psychiatrie auch nicht getan. Also in der Psychiatrie wird heutzutage keine Hypnose mehr angewendet, um verschüttete Erinnerungen hervorzuholen. Zumindest nicht in dem Sinne, dass man damit adäquate Erinnerungen erzeugen möchte.
Es ist ein Mittel der Therapie, aber kein Mittel der Wahrheitsfindung.
Genau. Wenn dem so wäre, müsste man jetzt mal überlegen, dann fragt man sich, warum das vor Gericht nicht lange Standardpraxis ist, dass Leute in Hypnose gesetzt werden, um da die Wahrheit zu sagen.
Ich würde jetzt ganz gerne wieder zurück zur AAS-Tagung kommen. Und zwar haben wir uns jetzt mit den Vorträgen bis zum Mittag vorgearbeitet. Der nächste Punkt, der folgte, war also dementsprechend die Mittagspause.
Was gab's denn?
Das ist auch eine nicht einfach zu beantwortende Frage, weil man konnte, also muss man dazu sagen, das Hotel, in dem das stattfand, war in einem Park in Bremen, also im Bürgerpark. Leider gab es in der Umgebung des Hotels keine allzu großen Möglichkeiten, irgendwo sein Mittagsmahl einzunehmen, sodass man im Hotel bleiben musste eigentlich. Und das haben wir dann auch getan, Kostenpunkt 25 Euro. Und ich muss zugeben, ich habe seit mehreren Jahren nicht mehr so schlecht gegessen wie dort. Also das war wirklich katastrophal schlecht. Das muss man jetzt nicht weiter erwähnen. Ich finde es eigentlich nur sehr schade, dass die AAS, bei dem wir immerhin die Tickets fürs Mittagessen gekauft haben, sich nicht mal bei den Besuchern für diese wirklich schlechte Leistung entschuldigt hat.
Und ich habe selbst bei Facebook nach dieser Veranstaltung mitbekommen, dass viele Besucher sich bei Facebook auch sehr abschätzig über dieses Essen ausgelassen haben. Das ist ganz spannend. Also es gab natürlich viele Bilder und viele Leute haben erzählt, hier, wir waren auf einem AAS-Meeting und immer wieder kam dann, das Essen war wirklich widerlich und das war echt schlecht und das war echt schlimm. Also das
ist das hat also die Gemeinde nachhaltig traumatisiert.
Genau, das ist kein rein subjektives Empfinden von Mirko, sondern das teilen viele Besucher auch.
Wobei man immer sagen muss, der Nachtisch war gut. Aber das war schon alles. Ich finde es aber trotzdem schade, dass sich keiner von den AAS-Oberen nach der Mittagspause hingestellt hat und gesagt hat, tut uns leid, können wir so nicht steuern. Also das wäre wirklich nett gewesen, da wenigstens mal einen Ton zu sagen, aber irgendwie gar nichts zu sagen, ist ein bisschen schwach, finde ich. Aber gut, so sind sie nun mal. Ich möchte gerne auf den nächsten Vortrag zu sprechen kommen, und zwar auf den ersten Vortrag nach der Mittagspause, den Werner Betz gehalten hat. Übertitelt war er mit Kräfte aus dem Nichts. Worum geht es? Es geht unter anderem um Recherchen von Gisela Ermel zu dem Thema Kräfte und Kraftorte. Der Autor betrachtet verschiedene Kraftorte, die sich zum Beispiel durch Wünschelrouten finden lassen. Er stellt sich die Frage, ob diese Kräfte physikalisch nachweisbar sind. Und Ermel und er und ein paar andere versuchen nun, genau das herauszufinden, was es denn mit diesen Kräften auf sich hat. Handelt es sich etwa um kosmische Kräfte? Im Verlaufe des Vortrags fallen dann solche Stichworte und Begriffe wie natürlich der allseits geschätzte Herr Tesla, Längswellen, Tesla-Spulen. Und natürlich können die nicht vermeidbaren Skalarwellen und der Konstantin Meil und ähnliche Leute nicht unerwähnt bleiben. Also es ist sozusagen immer wieder so ein Gemenge verschiedenster obskurer, pseudophysikalischer Behauptungen, die eigentlich aus meiner Sicht durch nichts, aber auch rein gar nichts belegbar sind, außer dass es Leute gibt, die nach eigenen Angaben bestimmte Kraftorte spüren können. Und Herr Betz stellt sich dann die Frage, kann das denn sein, dass irgendwelche, ich sage mal, nicht-irdischen Kräfte diese Kraftorte erzeugen, damit Menschen dort zum Beispiel heilige Stätten bauen? Das ist so eine der Thesen, die im Raum stand. Also insgesamt war mir das so ein bisschen von allem zu viel verschwurbelt. Also da wird wirklich alles Mögliche reingebracht, ohne dass ein wirklich zwingender, stringenter Zusammenhang aufgezeigt wird. Ein Vortrag, den man sich nach dem Mittagessen gerne anhört. Kann man einfach so an sich vorbeiziehen lassen und ich glaube, dass man auch dazu nicht mehr viel sagen muss. Oder gibt es jemanden, der noch dazu was bemerken möchte?
Außer es ist eigentlich auch wieder so ein klassisches, altes Thema in verschiedenen grenzwissenschaftlichen Überschneidungen. Also Kraftorte, Also unabhängig davon, von der Deutung, woher die stammen, ist ja doch immer wieder Thema, ne? Dass irgendwelche,
genau, also so Kraftorte, wie zum Beispiel Tankstellen, wo man dann irgendwie, aber gut, ich will das nicht ins Lächerliche ziehen, aber ich fand das ein wenig zu wenig argumentiert. Also ich fand es zu wenig argumentiert. Man kann, glaube ich, das Thema ruhig machen, das ist auch okay. Man kann auch über Kraftorte reden, über megalithische Heiligtümer. Untersberg in Österreich kam dran, Templerkapellen, der Dom von Chartres, Visoko in Bosnien und Karnak. Also alle diese von mir genannten Orte sind im Vortrag vorgekommen, aber eben ohne genauer zu explizieren, wie denn nun Kraftorte und diese Orte zusammenhängen. Das fand ich dann nicht hinreichend motiviert und nicht hinreichend erklärt. Wie auch immer. Nächster Redner war Lars Fischinger. Artefakte der Astronautengötter. In dem Vortrag geht es um die Frage, haben die Astronautengötter Artefakte hinterlassen? Oder, wenn es denn diese Astronautengötter gegeben hat, wo hätten sie denn ihre Artefakte hinterlassen, damit eine spätere Menschheit sie dort finden kann? Ja, im Verlauf des Vortrags spekuliert Herr Fischinger darüber, wo man denn solche Artefakte hätte finden können. Zum Beispiel würden Astronauten oder Astronautengötter oder Außerirdische diese Artefakte überhaupt auf der Erde ablegen oder nicht vielleicht irgendwo im Weltraum? Können das etwa Satelliten sein, die irgendwo um die Erde oder um den Mond oder um die Sonne kreisen oder vielleicht Bauwerke auf dem Mond oder auf dem Mars? Oder wäre ein solches Artefakt gar nicht materieller Natur, sondern zum Beispiel eine bestimmte spezifische Manipulation des Erbguts? Oder könnte es sein, dass es Artefakte im Asteroidengürtel gibt? Ich muss zugeben, dass ich Fischingers Fähigkeit, aus eigentlich nix einen Vortrag zu machen und diesen Vortrag sehr gut zu halten, wirklich bewundere. Also das kann er.
Ich glaube, das hast du beim letzten Mal über einen Fischinger-Vortrag auch schon gesagt.
Ja, aber er kann das wirklich gut. Also du kannst ihm irgendein Thema geben und dann irgendwie 5 Sätze einwerfen und 3 Themen. Und er wird ja sofort daraus einen Vortrag aus seinem Guss machen, der überzeugend rüberkommt. Das kann er sehr, sehr gut.
Das kann nicht jeder.
Das kann nicht jeder. Also ich muss wirklich sagen, Vorträge sind sehr gut gehalten. Er hat schönes Bildmaterial gezeigt. Das war sehr launig. Also man konnte sehr gut zuhören. Inhaltlich, denke ich mal, müssen wir das jetzt nicht in die Tiefe analysieren. Aber ich fand das ganz nett. Noch irgendwelche Anmerkungen dazu?
Ich habe nicht gehört, denn Lars Vorträge ist eigentlich immer zumindest sehr kurzweilig und unterhaltsam.
Das muss man wirklich sagen. Also es war kurzweilig, es war unterhaltsam, es war gut, Zeit wurde eingehalten, gab viele Bilder, was will man mehr? Der nächste Vortrag war von Andreas Kirchner und zwar eines, ich würde mal sagen, sehr jungen österreichischen Kollegen, übertitelt mit CETA und die Wissenschaft. Also CETA, das ist die Suche nach extraterrestrischen Artefakten. Also wir bleiben beim Thema, das auch schon im vorhergehenden Vortrag Herr Fischinger behandelt hat. Hier wiederum bezieht sich Andreas Kirchner aber jetzt auf spezifischere Fragen. Und zwar beginnt er erst einmal mit der Darstellung eines Besuchs des Astronauten Buzz Aldrin, der eine Veranstaltung in Wien besucht hat, wo es eine Pressekonferenz gab und wo er auch die Möglichkeit hatte, Herrn Aldrin Fragen zu stellen. Und wonach hat er ihn gefragt? Er fragte nach der Zukunft der Raumfahrt. Gibt es auf dem Marsmond Phobos ein außerirdisches Artefakt? Es werden dann irgendwelche unscharfen Bilder von irgendwelchen Monolithen gezeigt und die Frage gestellt, ist es ein Artefakt außerirdischer? Und Herr Aldrin hat also die Frage verneint und auch gesagt, dass er dazu auch nichts sagen kann. Ich meine, er war auch nicht auf dem Mars, von daher kann er das auch nicht sagen. Herr Kirchner stellt sich die Frage, ob Außerirdische in vielen Sonnensystemen Artefakte aussetzen. Und dabei wird unterschieden zwischen aktiven und passiven Artefakten. Es wird von einigen Wissenschaftlern vermutet, dass Sonden billiger seien als Radiokontakte. Und deswegen vermuten manche, dass ja vielleicht außerirdische Zivilisationen quasi die Galaxis mit Satelliten fluten. Also einfach eine große Anzahl von Satelliten einfach auf den Weg schicken und die fliegen also vorbei und können wahrscheinlich auch unter bestimmten Umständen in Orbit eintreten und da verbleiben.
Ja, bis hin zu Spekulationen wie diese von Neumann-Maschine, die sich selbst quasi replizieren würde, die irgendwo landet, sich Ressourcen zusammensammelt und dann ein eigenes Replikat von sich erstellt, das wieder auch weitergeschickt wird und so eine exponentielle Ausbreitung stattfinden würde. Also da gibt es ja doch schon seit Jahrzehnten viele futuristische Annahmen und Möglichkeiten, die da aufgezeigt wurden.
Jedenfalls ging das in seinem weiteren Verlauf um die Organisationen, die eben solche CETA-Forschung machen und um die Frage, wie man Mittel beschaffen kann, also Forschungsmittel. Da wurden also auch diverse staatliche Institutionen befragt, unter anderem auch die in Österreich zuständige Behörde, die sich um Raumfahrtfragen kümmert. Und dort wurde ganz klar gesagt, nein, für CETA geben wir kein Geld aus, aber man kann gerne einen Antrag einreichen, der dann von der Behörde entsprechend geprüft wird. Ja, insofern war der Vortrag auf jeden Fall interessant. Es wurde auch ein Video eben dieser Pressekonferenz mit Herrn Aldrin gezeigt, das war auch interessant. Und auch für das Thema CETA sensibilisiert. Inwieweit man das jetzt tatsächlich wissenschaftlich fortführen kann und ob man dafür Mittel bekommen wird, auch von staatlichen Stellen, das muss man in der Zukunft sehen. Aber ich hatte so den Eindruck, dass das wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Jedenfalls ließen die Antworten, die Herr Kirchner zitierte, darauf schließen.
Wundern sich die Leute eigentlich darüber, dass das so ist?
Also ich glaube, die Zuschauer bei der Presseaudit-Tagung wundern sich darüber.
Naja, wobei ich persönlich CETA auch als also nicht als illegitimer ansehe als das CD-Projekt. Ich denke, CD-Projekt ist ja auch zumindest viele Jahre mit öffentlichen Geldern versorgt worden. Und ich sehe jetzt am CETA-Projekt nicht weniger Legitimation.
Der Unterschied besteht ja in einer zusätzlichen Vorannahme. Also bei, im Grunde genommen ist es so, beide Disziplinen, nenne ich es jetzt mal, gehen davon aus, dass Außerirdische existieren und da draußen sind. Eine geht da aber davon aus, dass die uns doch recht nahe gekommen sind. Das ist doch eine zusätzliche Annahme.
Naja, die andere zusätzliche Annahme ist, dass sie über Radiowellen auf einer bestimmten Wellenlänge kommunizieren. Auch das ist sicherlich sehr gewagt, eine sehr gewagte Spekulation, nicht weniger gewagt als, dass jemand ähnlich wie wir mit den Voyager oder so, dass irgendwelche Raumsonden ausgeschickt haben.
Ja, das ist natürlich richtig, ja.
Also hier muss man sagen, CET ist ja durchaus ein wissenschaftliches Projekt. Hier wird erstmal eine These formuliert und diese These wird dann durch Messungen, also durch Radiomessungen untermauert. Und das ist ganz einfach, entweder man findet etwas oder man findet nichts. Aber zunächst einmal, glaube ich, ist es absolut nicht verwerflich, die These zu formulieren. Es gibt außerirdische Zivilisationen und diese außerirdischen Zivilisationen senden Radiowellen aus, die prinzipiell für uns detektierbar sind. Und genauso gut kann man auch die These formulieren, außerirdische Zivilisationen senden Sonden aus und diese Sonden können durch uns prinzipiell gefunden werden.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Also ich denke, beides ist legitim. Ja, aber den Wahrscheinlichkeitsgrad, ist, ich meine, in der Wissenschaft gibt es bei Geldmitteln auch immer Interessengruppen, die darum streiten und darum kämpfen. Da gibt es auch interessante Ausarbeitungen zu, die genau darüber das mal historisch aufgearbeitet haben, auch zum Beispiel praktische Raumfahrt. Wenn man die Raumfahrt war ja auch immer wieder Torpedierungen durch andere Fachrichtungen ausgesetzt, die Forschungsgelder lieber in ihrem Rahmen hätten. Und so kommt es auch zu Ideologiekriegen und um Geldmittel.
Gut, also auf jeden Fall, der Vortrag war durchaus interessant, hatte auch durchaus eine kurzweilige Note und insofern, glaube ich, kann man da auch nichts gegen sagen. Ja, nach der Pause gab es dann noch zwei Vorträge. Der folgende war von Alexander Knörr, der in der Präastronautik auch sehr bekannt ist, dort auch Bücher geschrieben hat zu diversen Themen und der sich jetzt in einiger Zeit mehr und mehr den megalithischen Spuren in Südkorea widmet. Also wie er selbst sagt, ist er schon seit 26 Jahren auf der Suche nach Astronautengöttern. Vorwiegend allerdings auch viel im europäischen Raum. Und nun denkt er sich aber, dass auch Korea ein interessantes und lohnenswertes Ziel für präastronautische Forschung sein kann. Er verweist darauf, auf Korea und seine Mythologie und seine Bauten. Es werden dann im Verlauf des Vortrags Bilder von Südkorea gezeigt, Es werden Erdpyramiden gezeigt, unter anderem auch Steinpyramiden, etwa beim Gräberfeld von Yushan. Es soll auch Dolmengräber geben, also etwas, das dem, was wir als Dolmengrab kennen, sehr, sehr ähnlich ist. Im weiteren Verlauf wird dann auf die koreanische Mythologie eingegangen. Es werden sehr große Steinsetzungen gezeigt, die Alexander Knörr als Dolmen interpretiert. Es soll eine große Anzahl davon geben. Es ist nicht bekannt, wer diese Dolmen gebaut hat. Es soll 36.000 Anlagen geben. Es soll da auch ca. 3 Meter große Steinfiguren geben. Es werden im Verlauf des Vortrags auch Parallelen zur Osterinsel gezogen. Frage: Hat ein seefahrendes Volk beide Inseln besucht? Es gibt auch Ähnlichkeiten zu Figuren in Tiahuanaco in Bolivien. Insgesamt meint Alexander Knörr, dass Südkorea viele ungelöste Rätsel hat, eine große Anzahl megalithischer, großer Steinsetzungen hat. Ich meine besonders im Süden Südkoreas. Und er meint, dass es wichtig, gut und lohnenswert ist, das genauer zu untersuchen. Und zu diesem Zweck plant er im nächsten Jahr, also 2015, eine Forschungsreise nach Südkorea. Und wer sich für das Thema interessiert, kann sich da auch gerne dran beteiligen. Also wer sagt, ja, das finde ich spannend, Südkorea, wollte ich immer schon mal hin und mir da Dinge anschauen und vielleicht auch prüfen, was es mit den dortigen Megalithanlagen auf sich hat, kann sich also gerne bei Alexander Knörr melden und kann dann auch gerne mal mitfahren. Ja, wie sieht es bei euch aus? Würdet ihr gerne mitfahren wollen?
Ja, ich merke immer wieder, dass diese Autorenreisen immer exorbitant teuer sind.
Also hier war die Rede, wenn ich mich recht erinnere, von 4.000 Euro für eine Reise von knapp über 2 Wochen.
Ja, sagen wir mal so, ich habe auf meiner Reisekarte momentan noch andere Ziele. Ganz einfach. Das ist natürlich sicherlich spannend, glaube ich. Ich glaube, die Preise sind etwas höher als selbst gebucht. Das ist natürlich trotzdem inhaltlich unglaublich interessant, aber ich konzentriere mich dann doch aktuell lieber auf andere.
Also auf jeden Fall, glaube ich, können wir gespannt sein, was bei der Reise rauskommen wird. Alex wird ja sicherlich ein Buch darüber schreiben, wo das dann im Detail ausgeführt wird. Und da kann man jetzt schon mal gespannt drauf sein, welche Themen da vorkommen und wie er die dortigen Findungen interpretieren wird.
Ja, ich denke, das wird passieren, das wird geschehen.
Ja, also ich fahre da auch nicht mit.
Ja, sehr schade. Aber vielleicht finden Sie da noch andere Mitreisende und vielleicht der eine oder andere Hörer, der daran Interesse hat. Wie gesagt, Alexander Knörr freut sich, wenn sich noch weitere Interessenten finden, sodass man mal gemeinsam etwas auf die Beine stellen kann. Ja, der letzte Vortrag, den ich berichten möchte. Ich habe jetzt auch nicht alle Vorträge, die dort gehalten wurden, mitgeschrieben, sondern nur das allermeiste schon, aber eben nicht alles. Donik Schwind. Gunung Padang, Indonesien, Westjava, die älteste Kultstadt der Menschheit. Ja, Herr Schwind geht zunächst einmal auf den Göbekli Tepe ein, der heute bekanntermaßen als älteste Kultstätte der Menschheit gehandelt wird, als eine Monumentalarchitektur des Neolithikums. Seiner Forschung nach soll es aber in Indonesien eine noch wesentlich ältere Kultstätte geben, die sich auf der Insel Java befindet, in der Nähe der Stadt Jakarta. Im englischsprachigen Web findet man dazu weitere Informationen. Erstmal wurde diese Kultstätte 1890 erwähnt. Indonesische Fischer haben zwar räumliche Modelle erstellt, indonesische Wissenschaftler haben räumliche Modelle dieser Kultstätte erstellt, aber leider sind diese Modelle nicht öffentlich zugänglich, weil da noch aktuelle Forschung stattfindet und wohl diese Forscher nicht wollten, dass ihre Ergebnisse zu früh publiziert werden, also bevor sie jedenfalls mit ihrer Forschungstätigkeit so weit sind, dass sie eigene Papiere erstellen können. Sie dienen eben nur internen Forschungszwecken. Das Alter der Anlage ist ungeklärt, könnte aber 10.000 bis 20.000 Jahre alt sein. Also wenn sich dafür interessiert, ich meine, dass es auch da sogar im Rahmen der allgemeinen touristischen Programme auch Ausflüge gibt. Man kann jedenfalls von Jakarta aus die Stellen und die Orte dort besuchen. Und das Weitere kann man wahrscheinlich von Herrn Gschwind in Erfahrung bringen. Ja, soweit mein Bericht vom AS Monday Meeting dieses Jahr. Insgesamt kann man sagen, durchaus durchwachsen. Einige interessante Ideen, einige bereits bekannte Ideen, ein paar neue Sachen. Ich würde mal das als guten Durchschnitt betrachten.
Was du jetzt gar nicht erwähnt hast, ich denke mal, Erich von Däniken wird auch gesprochen haben.
Das ist richtig. Also ganz am Ende hat Erich von Däniken noch eigentlich keinen Vortrag gehalten, sondern mehr eine Rede. Und ich muss zugeben, das war die einzige gute, mitreißende, alle motivierende, alle aufrüttelnde Rede überhaupt. Also das war sehr gut, charismatisch, mit Ausstrahlung. Und ich würde sagen, von allen Rednern, die auf der Tagung dran kamen, war das mit Sicherheit das Highlight. Nur eine halbe Stunde, glaube ich, aber es war wirklich ein Highlight, das alle mitgerissen hat.
Was hat er denn geredet?
Also im Wesentlichen, ich weiß jetzt im Detail jetzt auch nicht mehr, aber im Wesentlichen ging es vor allem darum, überhaupt die Leute für die Prästonautik insgesamt zu begeistern. Dafür, dass diese Thematik eben noch sehr wohl aktuell ist, sehr wohl weiterer Forschung bedarf. Und eine Information hat er denjenigen mit auf den Weg gegeben, nämlich, dass es im nächsten Jahr kein AS1D-Meeting geben wird. Stattdessen wird der Kopp-Verlag anlässlich des 80. Geburtstags Erich von Dänikens eine zweitägige Tagung veranstalten, die, ich meine, in der Nähe von Stuttgart stattfinden wird. Und das wird, glaube ich, im April nächsten Jahres der Fall sein. Genau. Und er hat alle herzlich dazu eingeladen, an dieser Tagung teilzunehmen. Das ist, glaube ich, ein schönes Ende, ein Ausblick auf das nächste Jahr. Und ich denke, wenn nichts dazwischen kommt, werde ich auch zu dieser Tagung hinfahren und dann wieder darüber berichten. Ja, wenn es sonst nichts gibt, würde ich den Podcast damit beschließen. Den Zuhörerinnen und Zuhörern für ihre Geduld und ihr Interesse danken. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss allerseits.
Tschüss, tschüss.
Bye, bye.
Der GEP Insider Audiocast von Menschen und UFOs wurde Ihnen präsentiert von der Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens e.V. Als vom Verein unabhängig erstellter Audiocast sind ausschließlich Mirko Marcilovic und Thea Günther verantwortlich für den Inhalt und die Wahl der Gäste. Das Intro basiert auf dem Stück Ultra von LuroFX und steht unter einer Creative Commons Lizenz. Frühere Ausgaben sowie weitere Infos über von Menschen und UFOs finden Sie im Internet unter ufo-menschen.alien.de.